NDR Info. Echo des Tages.
An diesem zweiten Adventssonntag begrüßt Sie Michael Latz. Schönen guten Abend. Wir schauen im Echo des Tages zunächst auf die Corona-Beschränkungen. Bayern hat heute weitere Verschärfungen angekündigt. Der Freistaat ruft den Katastrophenfall aus und verhängt in besonders betroffenen Regionen Ausgangssperren am Abend und in der Nacht. Die Regierungskrise in Sachsen-Anhalt beschäftigt uns weiter. Mehrere Bundespolitiker fordern, dass sich nun die Bundes-CDU einschaltet. Darum geht's auch im Kommentar. Und in Venezuela und Rumänien wird gewählt. Zunächst aber der Blick nach Bayern. Zum Jahreswechsel draußen mit einem Sekt anstoßen, das wird in Bayern nicht möglich sein. Die Landesregierung in München hat heute noch einmal die Corona-Beschränkungen verschärft und dazu gehört unter anderem ein Alkoholverbot an Silvester im Freien. Aber auch auf eine ganze Reihe anderer Maßnahmen müssen sich die Menschen einstellen. Der Grund, die Zahl der Corona-Infektionen in Bayern ist auch nach den November-Schließungen immer noch zu hoch, sagt Ministerpräsident Söder.
Die Lage ist leider ernst. Es reicht einfach nicht. Wir müssen mehr tun. Wir müssen handeln.
Das bedeutet für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stärkere Beschränkungen, als es die Ministerpräsidentenkonferenz schon vorgesehen hat. Ab Mittwoch sollen in Bayern allgemeine Ausgangsbeschränkungen gelten, sagt Söder. Erst einmal bis 5. Januar.
Das heißt, nur aus triftigem Grund rausgehen. Das ist zum Beispiel Arbeit, Medizin natürlich, Bildung wie Schule, Einkaufen. Oder eben auch zum Beispiel familiäre Angelegenheiten.
Auch für Gottesdienste, Sport oder für Besuche bei einem weiteren Hausstand darf man raus. De facto dürfte sich also für die Menschen in Bayern nur wenig ändern. Außer für die in Hotspots, also dort, wo der Inzidenzwert über 200 liegt. Dort soll es eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr geben. Nur in wenigen Situationen, wie beispielsweise für die Arbeit oder für Arztbesuche, darf man dann das Haus verlassen. Wie erwartet, gibt es doch keine Lockerungen über Silvester. Die von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Lockerungen über Weihnachten sollen aber in Bayern bleiben. Weitere Änderungen betreffen zum Beispiel den kleinen Grenzverkehr und Besuche in Altenheimen. Beides bleibt aber möglich unter bestimmten Bedingungen. Zudem wird ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum gelten. Bayern rufe außerdem den Katastrophenfall aus, sagt Söder. Und auch für Schüler und Lehrer sollen neue Regeln gelten.
Wir wechseln ab Mittwoch komplett in den Distanzunterricht, also keine Präsenz mehr, für alle Berufsschulen in Bayern und in den Hotspots ab 200 ab der 8. Klasse. Darüber hinaus wird ab Mittwoch in allen Klassen in Bayern ab der 8. Klasse, unabhängig von der Inzidenz, Wechselunterricht stattfinden.
Ausnahmen gibt's für das letzte Schuljahr der jeweiligen Schulart. Für Kindergärten und Krippen sowie für Schüler der Klassen 1 bis 7 soll sich dagegen nichts ändern.
Ein Beitrag von Lisa Weiß aus München. Verschärfung statt Lockerung, das ist nicht nur ein Signal, das heute von Bayern ausgeht, sondern auch Thüringen denkt inzwischen darüber nach, die geplanten Lockerungen über Weihnachten wieder zu kippen. Am Telefon ist jetzt Sozialpsychologe Rolf van Dyck von der Uni Frankfurt. Herr van Dyck, Weihnachten ist in Gefahr, wie es scheint. Wie wichtig sind, ja, nach einem Jahr wie 2020 solche Feste, solche Momente, auf die man sich freuen kann?
Die sind ganz wichtig. Also wir haben in unseren eigenen Studien zeigen können, dass die Menschen sehr wohl leiden unter Isolation, Einsamkeit. Das betrifft natürlich vor allem ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen. Das betrifft aber auch jüngere Menschen, die vielleicht irgendwo alleine leben und die in der Zeit des ersten Lockdowns gar keine Kontakte hatten, die jetzt bei dem leichten Lockdown wieder beschränkt sind in ihren Aktivitäten und die sich gefreut haben, vielleicht ihre Eltern oder ihre Kinder zu sehen. Das ist schon wichtig. Das Gefühl der sozialen Integration und der Verbundenheit mit anderen sind enorm wichtig für unsere Gesundheit.
Nun haben wir ja schon 5 Wochen mit verschärften Corona-Bedingungen hinter uns und statt Lockerungen gibt es jetzt Verlängerungen und teils sogar noch schärfere Einschränkungen. Was macht das mit uns? Haben Sie da Verständnis, wenn Leute sagen, ich empfinde das als zermürbend?
Ich habe da Verständnis dafür. Eine gut untersuchte Theorie in der Psychologie ist die sogenannte Verlustaversion. Das heißt, wir haben Anfang November gehört, wenn wir uns jetzt ein bisschen einschränken, dann können wir Weihnachten zusammen feiern und können vielleicht auch Silvester feiern. Und jetzt heißt es auf einmal, das ist vielleicht doch nicht möglich. Und wir leiden mehr darunter, jetzt etwas weggenommen zu bekommen, von dem wir schon fast sicher dachten, wir haben es, als wenn die Politik sehr viel vorsichtiger gewesen wäre und es gar nicht erst versprochen hätte.
Es gibt ja auch Menschen, die sagen, mach doch lieber für einige Wochen alles dicht, dann haben wir es hinter uns. Würde das die Menschen nicht leichter fallen?
glaube, wenn man das klar kommuniziert hätte, wenn man vor allem einheitliche Regeln geschaffen hätte und nicht das Hin und Her zwischen den 16 Bundesländern, dann hätten die Menschen das durchaus akzeptiert. Ob es ihnen wirklich leicht gefallen wäre, weiß ich nicht. Es ist ja schwierig, in einem harten Lockdown zu leben, aber andere Länder machen es vor. Italien hat heute wieder leicht gelockert, weil die Menschen eben mehrere Wochen sich extrem beschränkt haben.
Nun ist ja klar, dass die Politik ihre Maßnahmen immer wieder überprüfen muss und an die aktuelle Lage anpassen muss. Aber wie wirkt sich dieses Fahren auf Sicht auf die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen insgesamt aus?
Ich glaube, Menschen haben da durchaus Verständnis für und würden die Maßnahmen auch akzeptieren. Politiker sollten auch durchaus ehrlich sein in dem, was sie nicht wissen oder was sie nicht sagen können. Aber ich glaube, fatal ist das Hin und Her und dass sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mal gegenseitig überbieten in wer kann am stärksten, wer ist am strengsten und dann einige Tage oder Wochen später wieder, wer kann am stärksten lockern. Ich glaube, das ist fatal, dieses Hin und Her und diese Uneinheitlichkeit in der Botschaft, die gesendet wird.
Vielen Dank, Sozialpsychologe Rolf van Dyck von der Uni Frankfurt. Bis Mittwoch muss eine Lösung her im Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Sachsen-Anhalt. Dann kommt nämlich der Medienausschuss im Magdeburger Landtag wieder zusammen. Bisher ist aber keine Bewegung erkennbar. Die CDU lehnt die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags ab. Das sei unter Corona-Bedingungen nicht vermittelbar. Die Koalitionspartner SPD und Grüne dagegen wollen zustimmen. Zusätzliche Brisanz hat der Streit bekommen, als Landes-CDU-Chef und Innenminister Stahlknecht eine Minderheitsregierung unter CDU-Führung ins Spiel gebracht hat. Daraufhin musste er gehen, wurde entlassen aus dem Kabinett. Inzwischen beschäftigt das, was in Sachsen-Anhalt passiert, auch die Bundespolitik. Der Ruf nach einem Machtwort aus der CDU-Zentrale wird lauter. Anja Günther berichtet.
Angesichts der Koalitionskrise in Sachsen-Anhalt im Streit um einen höheren Rundfunkbeitrag wird nun auch der Ton in Richtung Bundes-CDU rauer. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer von der SPD, forderte die Bundes-CDU zum Handeln auf. Wenn die CDU in Sachsen-Anhalt gegen eine Gebührenerhöhung und damit gegen die eigene Koalition aus SPD und Grünen stimme und gemeinsame Sache mit der AfD mache, wäre das ein politischer Dammbruch, sagte Dreyer der Bild am Sonntag. Grünen-Chef Robert Habeck hatte bereits gestern an die CDU-Bundesspitze appelliert, sich zu positionieren.
Die CDU auf Bundesebene ist im Moment nicht besonders führungsstark, um es vorsichtig und vornehm auszudrücken. Und wenn sie führt, dann in unterschiedliche Richtungen. Also was die Union, was die CDU im Moment will, ist völlig schleierhaft.
Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt aufgefordert, ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht zu werden und auf die CDU zuzugehen. SPD und Grüne müssten gemeinsam mit Ministerpräsident Haseloff für politische Stabilität sorgen. Nicht mittendrin in der Koalitionskrise, aber Beobachter am Rande ist bei alledem die Linkspartei. Linken-Chefin Katja Kipping findet, dass es sich längst nicht mehr um einen auf Sachsen-Anhalt bezogenen lokalen Konflikt handelt.
Es geht schlichtweg um die Frage, ob die CDU die AfD salonfähig macht, ob man den Schulterschluss mit der AfD sucht.
CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat bereits mehrfach betont, dass für die CDU klar gelte, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das wäre ein Verrat an den christdemokratischen Werten, so Ziemiak. Norbert Röttgen, Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz, sagte dem Berliner Tagesspiegel, der AfD dürfe in keiner parlamentarischen Frage eine entscheidende Rolle zuwachsen. Besonders deutlich wurde heute in München der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder. Die CDU in Sachsen-Anhalt habe der AfD eine Bühne verschafft. Dies halte er für einen politischen Fehler.
Und ich bin jetzt verbunden mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Rentsch, der früher in Magdeburg gelehrt hat. Herr Rentsch, mal angenommen, die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer würde sich jetzt in den Streit einschalten. Würde das bei der CDU in Magdeburg irgendjemanden beeindrucken?
Ich befürchte, es würde die Leute, jeweils einen großen Teil der CDU-Fraktion, nicht beeindrucken, sondern ganz im Gegenteil, die Leute, die aus dieser Koalition raus wollen und mit der AfD zusammenarbeiten, würden dann eher bockig werden und renitent. Sie würde eine ähnliche Schlappe erleben wie in Thüringen, wo sie ja auch zuerst versucht hat, die CDU dazu überzeugen, indem sie sich nicht auf einen von der AfD abhängigen Ministerpräsidenten einlässt.
Nun ist ja die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen 2017 quasi als Brandmauer, so wird sie oft genannt, nach rechts angetreten und hat bisher auch ganz gut funktioniert. Woher kommt also der Unmut in der CDU so plötzlich?
Sie hat ganz gut funktioniert, aber sie hatte auch von Anfang an Löcher. Ich erinnere mich daran, dass bei der konstituierenden Landtagssitzung oder ganz am Anfang, als also auch die Regierung gewählt worden ist, CDU-Abgeordnete draußen vor dem Landtag zusammen mit der AfD und mit Bauern vom Lande und so weiter gegen diese Koalition demonstrierten. Ja, das heißt also, Landtagsabgeordnete, die zur größten Regierungspartei gehörten, waren damals schon auf den Barrikaden auf der Straße gegen diese Regierung. Der Grund liegt nach meiner Einschätzung darin, dass es große Teile, vor allem der ländlichen Teile der CDU in Sachsen-Anhalt, nicht verwunden haben, dass es eine grüne Landwirtschaftsministerin gibt.
Und warum wird dieser Streit gerade jetzt ausgetragen? Im Juni stehen doch ohnehin Landtagswahlen an. Was ist da also das Kalkül dahinter?
Was ist das Kalkül? Ich würde mal sagen, das Ganze ist nicht zu Ende gedacht. Das Kalkül, was dahinter steht, ist, dass man jetzt sozusagen einen Punkt hat, wo man sagen kann, jetzt schlagen wir einen Pflock ein gegen diese Regierung, möglicherweise mit einem Bruch der Koalition. Ich glaube, die wird von dem rechten Flügel der CDU wirklich in Kauf genommen, um dann mit der AfD zusammenzuarbeiten.
Vor dem Hintergrund der vergangenen Tage, kann sich Ministerpräsident Haseloff da überhaupt noch auf die Abgeordneten seiner eigenen Fraktion verlassen?
Er kann sich auf die Abgeordneten der Grünen und der SPD verlassen, aber zum großen Teil auf seine eigenen Abgeordneten nicht mehr. Das ist also eine völlig neue Situation. Normalerweise sind es ja die Koalitionspartner, die in einer Koalition eher Scherereien machen, aber dass es die eigene Partei macht, ist völlig ungewöhnlich.
Was heißt das für Ihre Prognose? Wie geht der Streit diese Woche weiter?
Das ist extrem schwer zu sagen. Also ich habe den Eindruck, die CDU-Fraktion hat sich in einer Sackgasse einbetoniert, aus der sie ohne großen Schaden nicht wieder herauskommt. Entweder sie geht auf den Vorschlag der SPD ein und stimmt dem Staatsvertrag zu mit einer Resolution, dass man nun verhandeln will, aber das wäre ein großer Gesichtsverlust. Umgekehrt ist es für die anderen Parteien schwierig, sich darauf einzulassen, über den Rundfunkvertrag nicht abzustimmen, was darauf hinauslief, auf quasi ein Nein hinausliefe. Das ist für die anderen schwierig, das ist auch für Haseloff schwierig. Er wäre damit wirklich beschädigt, er hat dem zugestimmt, ja. Und es würde dann im Raum stehen, dass eben die Rundfunkanstalten vor dem Bundesverfassungsgericht klagen und damit wäre nichts gewonnen. Die letzte Möglichkeit, die es gibt, wäre, wenn Haseloff die Abstimmung über den Rundfunkvertrag mit der Vertrauensfrage verbinden würde. Aber das wäre für ihn ein sehr hohes Risiko. Und ich bin mir nicht sicher, so wie ich ihn kenne, ich kenne ihn auch persönlich ganz gut, so wie ich ihn kenne, habe ich Zweifel, dass er das machen würde. Obwohl, ich muss sagen, ich war auch natürlich überrascht, dass er jetzt den Innenminister rausgeschmissen hat. Da hat er wirklich Rückgrat und Haltung bewiesen. Sonst ist er ja eher immer jemand, der versucht, den Kompromiss zu finden. Und da hat er also deutlich klare Kante gezeigt. Vielleicht würde es er auch nochmal mit der Vertrauensfrage machen. Aber das hätte zur Konsequenz, dass es dann vermutlich vorgezogene Neuwahlen gibt. Möglicherweise so im Februar oder so.
Und vielen Dank für diese Einschätzung, Politikwissenschaftler Wolfgang Rentsch.
Sehr gern.
Sachsen-Anhalt steckt also mitten in einer ausgewachsenen Regierungskrise. Aber die CDU muss jetzt Verantwortung übernehmen. Das meint zumindest Franka Welz aus dem Hauptstadtstudio in ihrem Kommentar.
So, liebe CDU, jetzt musst du dich entscheiden. Wer soll dein Herzblatt sein? Die demokratischen Parteien des politischen Spektrums, mit denen du dich zwar herzhaft streiten kannst, aber mit denen du immerhin das Fundament demokratischer Werte und Überzeugungen teilst. Oder eine Partei, die ihre Bösartigkeit und Ideenlosigkeit als Alternative für Deutschland verkauft und weiterhin Rechtsextremisten, Rassisten und andere Menschenfeinde in ihren Reihen duldet, die die parlamentarische Demokratie von innen heraus zerstören wollen. Für die der größte Wert darin zu bestehen scheint, so aggressiv, derbe und enthemmt wie möglich aufzutreten. Denn darum geht es im Kern. Der Streit über die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags hat lediglich als Reaktionsbeschleuniger gewirkt. Darüber täuschen auch die Nebelkerzen der staatspolitischen Verantwortung nicht hinweg, die die noch amtierende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Generalsekretär Paul Ziemiak eilig der SPD und den Grünen über den Gartenzaun geworfen haben. Denn Verantwortung übernehmen muss jetzt vor allem die CDU. Dafür reicht es nicht, auf den Parteitagsbeschluss von 2018 zu verweisen, der Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausschließt, den allerdings einige CDU-Landesverbände ohnehin eher für eine unverbindliche Handlungsempfehlung zu halten scheinen. Dabei geht es um moralische und politische Verantwortung. Die CDU ist eine stolze Partei, die zu Recht immer wieder auf ihre Werte verweist und sie sogar im Namen trägt. Christlich, demokratisch, Union, also Zusammenhalt. Die CDU ist eine Partei, die sich gern als die Mitte bezeichnet, als eine Kraft, die zusammenbringen kann. Wer diesen Namen mit Leben füllen und ihm gerecht werden will, kann nicht den geringsten Zweifel daran lassen, dass es mit den Spalterinnen und Spaltern von der AfD keine gemeinsame Basis geben kann. Da reicht es nicht, mit einer gehörigen Portion westdeutscher Arroganz alles, was die AfD betrifft, als unwichtig zu bezeichnen, wie Friedrich Merz es tut, wenn er nicht gerade Kommunikationsstrategien verwendet, die man eher von der AfD kennt. Ebenso wenig reicht es, vage von einem Konsens zwischen den demokratischen Parteien zu sprechen, dass der AfD in keiner parlamentarischen Frage eine bestimmende Rolle zuwachsen dürfe, wie Norbert Röttgen es tut. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Die eindeutige Positionierung von Armin Laschet, keinerlei Zusammenarbeit mit einer, so wörtlich, radikalen Rechtspartei, klingt erstmal gut, muss aber auch noch mit Leben gefüllt werden. Machtpolitisch stellt sich die Frage, wie viele Machtoptionen ist die CDU bereit aufzugeben, nur um die längst überfällige parteiinterne Auseinandersetzung weiter zu vermeiden. Die Zeiten von Alleinregierungen im Bund dürften vorbei sein. Nach jüngsten Umfragen wäre ein Bündnis mit den Grünen nicht auszuschließen. Diese Tür würde die CDU aber mit Macht zuschlagen, wenn sie ihr Verhältnis zur AfD nicht abschließend, glaubhaft und auf allen Ebenen klärt. Die CDU muss ein für alle Mal sagen, wer sie ist und dafür gegebenenfalls auch in Kauf nehmen, dass manch einer sie danach nicht mehr als Herzblatt will.
Der Kommentar von Franka Welz im Echo des Tages. Und noch ein anderes Thema zieht sich hin. Die Verhandlungen über ein Brexit-Folgeabkommen. Die Unterhändler von EU und Großbritannien haben einen letzten Einigungsversuch für ein Handelsabkommen gestartet. Es geht vor allem um Fischereirechte und die künftigen Regeln für einen fairen Wettbewerb der Unternehmen. Der Handelspakt müsste bis Ende des Jahres über die Bühne gebracht werden. Sonst drohen von Januar an Zölle und hohe Handelshürden. Michael Schneider berichtet aus Brüssel.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premier Johnson hatten nach einem Telefonat beschlossen, die Verhandlungen ein letztes Mal wieder aufzunehmen. Es gebe eine Reihe von strittigen Punkten, bei denen es eine Einigung geben müsse, so von der Leyen nach dem Gespräch. Dazu gehören etwa Wettbewerbsregeln zwischen der Insel und dem Kontinent, sowie die Frage, welche Schiedsgerichte künftig über die Einhaltung dieser Regeln wachen. Großbritannien fordert hier mehr Eigenständigkeit, während die EU eine Wettbewerbsverzerrung befürchtet. Beide Seiten hatten sich in diesen Fragen aber zuletzt angenähert. Umstritten bleibt außerdem die Neuregelung der Fischerei. Bislang sind keine Quotenregelungen für europäische Flotten ausgehandelt, die weiterhin in britischen Hoheitsgewässern fischen wollen. Frankreichs Europastaatssekretär Beaune drohte erneut mit einem Veto aus Paris, sollten französische Interessen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Überschattet werden die Verhandlungen auch von Ankündigungen Londons, am Montag erneut ein umstrittenes Binnenmarktgesetz ins Parlament einzubringen. Nach Ansicht der EU verletzt es die bisher getroffenen Vereinbarungen. Das britische Unterhaus will aber dennoch an der Neuregelung festhalten. Optimistisch zeigte sich dagegen der irische Außenminister Coveney. Das Handelsabkommen stehe bereits zu 97% oder 98%, sagte er der Zeitung Sunday Independent. Deshalb sei es wahrscheinlich, dass es einen Durchbruch geben werde. Am Montag wollen von der Leyen und Johnson erneut über die Fortschritte beraten.
Noch bis 23 Uhr deutscher Zeit haben die Menschen in Venezuela die Möglichkeit, ein neues Parlament zu wählen. Dass es dabei frei und fair zugeht, glaubt aber niemand. Die EU hat noch nicht einmal Beobachter in das Land geschickt. Seit fast 2 Jahren steckt Venezuela in einem Machtkampf. Präsident Maduro hält sich an der Macht und Oppositionsführer Guaido hat sich zwar zum Interimspräsidenten ausgerufen, aber kann sich nicht durchsetzen. Und zu allem Überfluss fehlt es an Lebensmitteln, Medikamenten und Strom. Ich habe mit Anne Demmer gesprochen, die die Wahl in Venezuela beobachtet. Frau Demmer, die Opposition hat zum Boykott der Wahl aufgerufen. Bleiben die Menschen tatsächlich daheim?
Also ich habe mich in verschiedenen Wahllokalen in der Stadt umgeschaut, in Petare, dem größten Armenviertel in Caracas, bis hin zu Mittelschichtsvierteln. Auffällig war durchaus, dass die Wahlbeteiligung tatsächlich recht niedrig ist. Es haben sich keine langen Schlangen vor den Wahllokalen gebildet, wie es bei anderen Wahlen der Fall war. Das gilt sowohl für die von Chavisten, also den sozialistisch geprägten, als auch von der Opposition geprägten Stadtteilen. Also es hat nicht nur mit dem Boykott zu tun, sondern auch die Chavisten scheinen wahlmüde.
Tut sich die Opposition um Parlamentspräsident Guaido denn einen Gefallen, wenn sie diese Wahl boykottiert? Bisher hat sie in der Nationalversammlung ja noch eine Mehrheit. Das ändert sich ja dann wahrscheinlich.
Das ist richtig, aber das Argument der Opposition oder einem Teil der Opposition ist, dass eben nicht die Minimalbedingungen für Wahlen erfüllt werden. Das sagt auch Guaido, der zum Boykott ja allen voran aufgerufen hat. Viele Parteiführer der Opposition wurden von Maduro ausgetauscht. Es seien eben nicht die demokratischen Rahmenbedingungen gegeben. Auch die EU und UN erkennen die Wahlen nicht als frei und fair an. Es wurden auch keine unabhängigen Wahlbeobachter geschickt. Aber ohne Mehrheit in der Nationalversammlung dürfte auch die Legitimität natürlich des selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido tatsächlich dann auch in Frage gestellt werden. Und er muss sicher befürchten, dass er nach dem 5. Januar, dann würde sich das Parlament ja neu konstituieren, dass er dann auch von der Regierung von Nicolás Maduro verfolgt wird.
Und was würde das dann am Ende für die Opposition bedeuten, die ja schon seit 2 Jahren erfolglos versucht, einen Machtwechsel herbeizuführen?
Es ist ja tatsächlich so, dass Nicolás Maduro sich hartnäckig hält und immer noch im Präsidentenpalast sitzt. Und das große Problem ist, die Opposition schafft es kaum noch zu mobilisieren. Guaido hat jetzt zwischen dem 7. und dem 12. Dezember eine Online-Volksbefragung anberaumt. Und anders als bei den Parlamentswahlen können sich daran auch die 5 Millionen Venezolaner beteiligen, die das Land verlassen haben und jetzt im Ausland leben. Trotzdem ist die Frage, was er damit erreichen kann. Das Problem ist, die wenigsten Menschen haben Internetzugang in Venezuela. Und laut den Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Datanalysis ist das Interesse auch hier recht gering. Und 62% der Menschen in Venezuela glauben am Ende des Tages, dass sie weder Maduro vertrauen noch Guaido.
Seit fast 4 Monaten protestiert die Opposition in Belarus gegen Staatschef Lukaschenko. Die Demonstranten werfen ihm ja vor, die Präsidentenwahl im August nur durch Betrug gewonnen zu haben. Auch heute sind Lukaschenkos Gegner wieder auf die Straßen gegangen und haben in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten Menschenketten gebildet. Mehrere hundert sollen festgenommen worden sein. Aus Berlin berichtet Oliver Schosch.
Das belarussische Menschenrechtszentrum Wjasna hat bereits über 100 Namen von Personen veröffentlicht, die verhaftet worden sein sollen, darunter auch lokale Journalisten. Trotz des Demonstrationsverbots hatten sich viele Menschen in ihren Stadtteilen versammelt. Videoclips zeigen, wie sie Demonstrationszüge bilden und die weiß-rot-weißen Fahnen der Oppositionsbewegung durch die Straßen tragen. Die Clips zeigen auch Festnahmen durch maskierte und behelmte Sicherheitskräfte mit Schlagstöcken. Die Kommunikation ist eingeschränkt, da nicht nur der Internetzugang blockiert war, sondern auch der wichtigste Messenger-Dienst Telegram. Unterdessen hält der belarussische Präsident Lukaschenko weiter an seiner Macht fest. Er beschuldigte in dieser Woche ausländische Kräfte, die Menschen in Belarus aufzuwiegeln und mit Sanktionen das Land unter Druck setzen zu wollen. Lukaschenko warf Polen und den baltischen Staaten ein tollwütiges Verhalten gegenüber Belarus vor. Die im litauischen Exil lebende Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja sprach in einer Videobotschaft vom unausweichlichen Rücktritt Lukaschenkos und dass bald eine Phase der Verhandlungen folgen würde. Sie sei dann bereit, das Land zu Neuwahlen zu führen. Dafür gäbe es bereits ein Konzept und auch eine Verfassungsreform sei vorbereitet, so Tichanowskaja. Der russische Präsident Putin sagte, er vertraue auf Lukaschenko, dass er durch einen innenpolitischen Dialog die Situation im Land beruhigen könne.
Die Corona-Pandemie hat auch Rumänien fest im Griff. 12.000 Menschen sind dort bisher an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 500.000 Infektionen gibt es. Und unter diesem Eindruck wählen die Menschen in Rumänien heute ein neues Parlament. Serdan Govedarica beobachtet die Wahl von Wien aus. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob und wie sich die Corona-Lage auf die Wahl auswirkt.
Ja, Corona ist das Thema bei der Wahl, also alleine schon heute am Wahltag mit sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen in den Wahllokalen. Aber auch darüber hinaus war Corona im Wahlkampf eben das Thema, weil die Corona-Krise ziemlich schonungslos aufgedeckt hat, dass das Gesundheitssystem in Rumänien in einer solchen Krise alles andere als gewachsen ist. Wir reden von einer sehr schlechten Infrastruktur, wir reden von maroden Intensivstationen und vor allem von einem eklatanten Personalmangel, weil massenweise Ärzte und medizinisches Personal in den vergangenen Jahren in den Westen ausgewandert sind. Ja, und es hat sich eben gezeigt, dass ja, diese Probleme des Gesundheitssystems ja auch irgendwie stellvertretend symbolisch auch für die Probleme stehen, die sonst im Land an erster Stelle stehen. Und das ist eben Korruption, Abwanderung und eine marode Verwaltungsstruktur.
Nun haben wir die besondere Situation, dass vor etwa einem Jahr die sozialdemokratische Regierung gestürzt ist. Seitdem regiert die bürgerliche Partei PNL vom Ministerpräsident Orbán mit einer Minderheitsregierung und hofft jetzt auf eine stabile Mehrheit. Verstehen die Wählerinnen und Wähler diese Abstimmung deshalb auch als so eine Art, ja, Richtungsentscheidung zwischen beiden?
Ja, man kann die Wahl schon als Richtungswahl auch bezeichnen. Wenn wir mal ein bisschen auf die Legislaturperiode zurückblicken, in Rumänien ist ja ziemlich turbulent verlaufen. Die PSD, die sich sozialdemokratisch nennt, aber auch postkommunistisch genannt wird, hatte die Wahl haushoch gewonnen. Und dann hat sich im Laufe der Legislaturperiode herausgestellt, dass die PSD-Regierung eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt ist, Korruption zu entkriminalisieren, Ermittlungen gegen Amtsmissbrauch zu erschweren, die Unabhängigkeit der Justiz zu schwächen. Kulminiert ist das in der Verurteilung des Parteichefs Livno Dragna, der als Schattenministerpräsident galt, sozusagen die Fäden aus dem Hintergrund gezogen hat und trotz all diesen Bemühungen dann zu 3 Jahren Haft wegen eines Amtsmissbrauchsverfahrens verurteilt worden ist. Das war dann der Beginn der Abwärtsspirale für die PSD. Sie ist dann abgewählt worden und die PNL hat übernommen, eben mit dem Versprechen, mit der PSD-Politik aufhören zu wollen. Und jetzt zeichnet sich auch ab, die PNL könnte so 30% der Stimmen erreichen, ein sehr gutes Ergebnis für die Partei, und die PSD könnte auf 20-25% regelrecht abstürzen.
Das würde aber immer noch nicht reichen, 30% für die PNL, um eine stabile Regierung zu bilden.
Nee, mal angenommen, das kommt so, dann müsste die PNL einen Koalitionspartner suchen. Und eigentlich kommt nur die USR Plus in Frage. Die gibt es erst seit 4 Jahren und die Partei positioniert sich ganz klar pro-europäisch, jung und vor allem eben nicht korrupt.
Zuletzt hat ja die EU das Land immer wieder wegen anhaltender Korruption kritisiert. Was glauben Sie, wo geht die Reise jetzt hin? Gibt es tatsächlich einen Kurswechsel nach dieser Wahl?
Riesigen Kurswechsel im Sinne einer Schubumkehr wird es nicht geben, aber man muss schon sagen, dass die PSD-Regierung ja dann doch auch in der Rhetorik in Richtung Brüssel teilweise sehr scharf war. Mir ist zum Beispiel in Erinnerung geblieben, dass Ex-Parteichef Livno Dragna mal Demonstranten, die EU-Flaggen geschwungen haben, als Ratten bezeichnet hat, und da gab es einfach diesen ziemlich heftigen Konflikt um Korruptionsbekämpfung, um Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz. Das dürfte sich unter der neuen Regierung sicherlich ändern. Die Frage ist jetzt halt nur, wie stark wird die Handschrift dieser kleinen USR-Plus-Partei sein? Denn das ist eben die Partei, in die viele Rumänen, gerade junge Menschen in den Ballungsräumen, große Hoffnungen setzen, dass sie dieses System aus Korruption und Günstlingswirtschaft glaubwürdig beenden kann.
Danke, Serjan Govedarica, zur Wahl in Rumänien. Und jetzt alles weitere vom Sport mit Mats Nicholson.
Schalke 04 versucht im 26. Bundesligaspiel nacheinander endlich mal wieder zu gewinnen. Und es sieht schon wieder nicht gut aus. Halbzeit gegen Bayer Leverkusen und Schalke liegt mit 0:1 zurück. Armin Lehmann berichtet aus Gelsenkirchen.
Das war ein durchaus ansehnliches Spiel in der ersten Halbzeit in der Arena auf Schalke. Dach ist zu, Leverkusen natürlich die Mannschaft, die oben mitspielt in der Bundesliga, mit Vorteilen und dem frühen Führungstor. Ein Eigentor war es durch Ciao, den Schalker Abwehrspieler, der allerdings bei seinem Kopfball ordentlich geschubst wurde von Dragovic, dem Leverkusener. Das Ganze wurde vom Videoassistenten überprüft und am Ende wurde der Treffer gegeben. Danach Leverkusen mit dicken Möglichkeiten auf 2:0 zu stellen. Sie nutzten keine einzige dieser Chancen. Schalke schoss ein Abseitstor, was zu Recht nicht zählte. Und am Ende war es dann ein eher offenes Spiel. Aber es ist eine durchaus verdiente 1:0-Führung zur Pause für die Werksel.
Es läuft also mal wieder nicht beim FC Schalke und es läuft auch weiter nicht bei Werder Bremen. Die Bremer rutschen immer tiefer in die Krise. 1:2 im Weserstadion gegen Stuttgart. Es war das 7. Werder-Spiel in Folge ohne Sieg. Noch liegt die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt im unteren Mittelfeld der Tabelle noch.
Wir müssen jetzt extrem wachsam sein, weil jetzt ist so eine Situation, du kannst das jetzt so oder so deuten. Du hast noch 4 Punkte Vorsprung und noch das deutlich bessere Torverhältnis Richtung Relegationsplatz. Die anderen spielen ja auch noch gegeneinander. Das kann man so sagen oder man kann sagen, und so möchte ich sagen, wachsam, Obacht. Nicht sich in die Tasche lügen. Das kann ganz schnell gehen und wir spielen besser Fußball als am Anfang der Saison, verlieren aber mehr Punkte. Das darf nicht sein.
Sagt Werders Trainer Florian Kohfeldt nach dem 1:2 zu Hause im Weserstadion gegen den Aufsteiger, gegen den VfB Stuttgart.
Vielen Dank, Mats Nicholson. Und das war das Echo des Tages an diesem Sonntag auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen zweiten Advent wünscht Michael Latz.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.